Wir kommen zur Kulturpresseschau heute mit Ulrich Sonnenschein. Uli, die Proteste in Weißrussland, die gehen weiter. Wir hatten das Thema gestern schon in der Kulturpresseschau und in den Feuilletons setzt sich das auch heute fort. Mit welchen Kommentaren, Blickweisen, Interpretationen?
Ja, ich weiß auch immer nicht, ob es nun Belarus oder Weißrussland heißt. Wahrscheinlich muss man sich irgendwann mal an eine gemeinsame Sprachnorm gewöhnen. Gesten des Aufruhrs, so ist das Gespräch überschrieben, das die Süddeutsche Zeitung mit dem Osteuropapolitiker Martin Schulze-Wessel geführt hat. Und es geht darum, tatsächlich eine Nation zu begreifen, deren politisches Selbstbewusstsein gerade erst entsteht. Und das, obwohl die Nationalbewegung schon über 100 Jahre alt ist. Man muss wohl jetzt mit dem Widerstand Russlands rechnen, denn damals, als in Georgien der Präsident Schewardnadse gestürzt wurde, hat Russland den Machtwechsel begleitet, aber dann keinen Verbündeten gewonnen. Und das soll sich jetzt auf keinen Fall wiederholen. Außerdem fürchtet man, dass der Wunsch nach Freiheit ansteckend wird und dann auch in Russland zu noch stärkeren Protesten führen könnte. Die Vergiftung von Alexei Nawalny bringt Schulze-Wessel damit in Zusammenhang. Russland will Oppositionelle einschüchtern. Aber ein Einmarschieren in Belarus hält er für eher unwahrscheinlich. Eine gute Lösung, das sagt er ganz klar, kann es nur ohne Lukaschenko geben. Und der Einzige, der einen gewaltlosen Übergang erzwingen könne, das sei eben Putin. Dazu aber müsse Svetlana Tichanowskaja deutlich machen, dass sie politisch und wirtschaftlich eine verlässliche Partnerin ist und dass sich die EU dabei zurückhalten müsse, das sei ohnehin klar.
Zu Ihren Überlegungen gleich am Anfang, Uli Sonnenschein. Gestern hatten wir da eine Kurzrecherche gestartet. Demnach sagt man im internationalen Austausch Belarus und wenn man intern ist, einigt man sich dann auf Weißrussland oder kann Weißrussland sagen, warten wir es mal ab oder beziehungsweise bleiben wir mal bei der Sprachregelung. Weißrussland ist jedenfalls nicht falsch. Kommen wir zur Zeil, Frankfurts traditionsreicher Einkaufsmeile. Da stehen mehrere Läden und Kaufhäuser vor der Schließung. Ist das nun eine Folge der Corona-Pandemie und des Aufstiegs des Onlinehandels oder gibt es ganz andere Gründe dafür? Was schreibt die FAZ dazu?
Ja, die Zahlen sehen jedenfalls finster aus, meint Niklas Mark. Man befürchtet im Jahresmittel Umsatzeinbußen von 40 Milliarden Euro. Damit seien bis zu 200.000 Standorte in Deutschland gefährdet. Die Pandemie hat eine Krise beschleunigt, die es vorher schon gab, schreibt die FAZ. Das Kaufverhalten verändert sich einfach. Der Onlinehandel wächst 6-mal so schnell wie der stationäre Einzelhandel. Auch nach der Pandemie werden Menschen stärker online einkaufen. Ebenso sinkt der Markt für Büroimmobilien. Und beides hat einen dramatischen Effekt für die Gestaltung unserer Städte, die überall um ein Zentrum von Handel und Arbeit gebaut wurden, in das man aus den Vorstädten hineinpendelte. Netflix und Amazon aber sind keine innerstädtischen Anziehungspunkte. Da wird der Ruf laut, Konzepte zur Wiederbelebung der Innenstädte zu entwickeln. Und man setzt auf den Erlebnisraum Stadt, ohne wirklich zu wissen, was das überhaupt ist. Shopping, Koffeinzufuhr und ein wenig Kultur, so bringt es die FAZ auf die griffige Formel, reicht aber nicht aus, um innerstädtisches Erleben zu garantieren. Gerade in Frankfurt ist die Innenstadt und darin auch die neue Altstadt ein hochpreisiger Ort, den sich kaum jemand leisten kann. Und das Handwerk, das dort einmal ansässig war, erst recht nicht. Die Innenstadt darf eben kein Erlebnisraum werden, schreibt die FAZ, sondern muss hochverdichteter Wohnraum sein. Nur so wird sich eine Infrastruktur von Restaurants, Bars, Büros, Einzelhandel, Schulen und Schwimmbädern erhalten können.
Heute vor 100 Jahren wurde einer der ganz großen Jazzmusiker geboren. Dabei ist er nicht einmal 35 Jahre alt geworden. Es geht um Charlie Parker. Wir kommen nachher nochmal auf ihn zu sprechen hier im HR2 Kulturfrühstück. Was schreiben die Zeitungen heute über ihn?
Bei seinem Tod, so die Frankfurter Rundschau, dachten die Ärzte, einen Mit-50er vor sich zu haben. Das rastlose Leben zwischen Drogen und Alkohol hatte eben seine Spuren hinterlassen. Mit 14 Jahren begann er, mit seinem Saxophon durch die Clubs von Kansas City zu ziehen und durchreisende Bands zu begleiten. Da kam es dann auch schon mal vor, dass ihm ein Schlagzeuger ein Becken vor die Füße warf, wenn er musikalisch daneben griff. Mit 16 heiratete er zum ersten Mal, dann traf er Dizzy Gillespie, mit dem er eine Bebop-Band gründete. Er mied Big Bands und spielte am liebsten in Quartetten. Da konnte er aus den Akkorden alter Swing-Standards neue Stücke komponieren. Was für viele chaotisch und dissonant klang, schreibt die Frankfurter Rundschau, war Charlie Parkers Weg, den Jazz als Kunstform zu etablieren. So wurde er, den viele Bird nannten, zu einem der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts.
Und das kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Morgen Abend gibt es hier in HR2 Kultur im Rahmen des ARD Radio Festivals einen ganzen Charlie Parker Abend zu hören. Und noch ein Jubiläum haben wir. Vor 40 Jahren bekam die Blechtrommel, Volker Schlöndorffs Verfilmung des gleichnamigen Romans von Günter Grass, als erste deutsche Produktion den Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Jetzt kommt er wieder in die Kinos. Liegt ja nicht ganz auf der Hand, sowas. Schon eher die Ausnahme, dass sowas passiert, oder?
Ja, das stimmt. Das ist ein fraglos gelungener Film, dem eine Wiederaufführung guttun wird. Die Taz hat aus diesem Anlass mit Katharina Thalbach gesprochen, die damals mit der Brausepulver-Szene für Aufsehen sorgte, in der der kleine David Bennett Brause aus ihrem Bauchnabel leckte. Im Film sind ja beide gleich alt, tatsächlich aber war David Bennett 12 und Katharina Thalbach 22. Da waren die Nacktszenen natürlich eine große Herausforderung. Sie habe lange gekämpft, sagt sie, um eine Lösung dafür zu finden, aber welche, das bleibe ihr süßes Geheimnis. Einen Intimitätskoordinator, wie es heute bei solchen Szenen üblich ist, habe sie jedenfalls nicht gebraucht.
Und das war die Kulturpresseschau von heute, vom Samstag, den 29.08.
Die HR2 Kulturpresseschau. Weitere Kulturthemen auf hr2.de.